Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Der Prozess läuft seit Juni und zwar in Ungarn. Vier Männer sind wegen Mordes und wegen Schlepperei angeklagt. Sie sollen unter anderem dafür verantwortlich sein, dass 71 Menschen erstickt sind in einem LKW. 59 Männer waren das, 8 Frauen und 4 Kinder. Das waren Menschen aus Syrien, aus dem Irak und aus Afghanistan. Und diesen 71 Menschen ist Endland gewidmet. Und den Roman hat Martin Schäuble gerade geschrieben. Das ist richtig. Es geht um diese 71, wo jetzt gerade der Prozess begonnen
genau,
hat.
Genau, richtig.
Warum?
Das war mir wichtig, weil, Flüchtlinge sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Jetzt auch gerade politisch wieder. Wenn der SPD-Kanzlerkandidat das Thema für sich zu entdecken glaubt, aus Verzweiflung, wie ich da annehme. Und trotzdem bleibe ich dabei, wir erfahren zu viel über die Zahlen und zu wenig über die Schicksale dahinter. Und ich weiß, da bekomme ich dann auch immer wieder ganz böse Zuschriften, auch Hasskommentare. Ja, hier Sozialromantiker und immer nur auf die Biografien schauen. Und da sage ich, ja Moment, auf was denn sonst? Wir müssen doch ganz genau wissen, wieso sie kommen, was sie durchmachen, bevor wir über sie entscheiden und dann sehen, was wir da machen können.
Der Roman heißt Endland. Du bist Autor, bist Journalist, ist dein zweiter Roman und bist heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung. Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Martin, wie alle Gäste, darfst du dir am Anfang bei uns was wünschen. Und zwar steht hier, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Martin Schäuble. Erstens, Lesung aus Endland bei einem AfD-Ortsverein.
Ja, doch. Fände ich gut, weil es ist mir wirklich wichtig zu wissen, was da gedacht wird. Da bin ich dabei, gerne. Wenn offen diskutiert wird, ganz klar.
Man muss schon mal einen Satz dazu sagen. Wir gucken gleich nochmal auf den Plot bei Endland. Aber es ist eine Art Dystopie aus deiner Perspektive, wo eine Partei, die der AfD nicht unähnlich ist, die Wahlen in Deutschland gewonnen hat und die Regierung stellt.
Genau, also für den Ortsverband wäre es dann vermutlich die Utopie. Endlich, das Ziel ist erreicht, ein Mitglied der nationalen Alternative. Da sage ich jetzt mal bewusst, weil es gibt auch andere Parteien, die rechtspopulistisch sind. Und ich sage immer, es ist eine Partei wie die AfD, die Bundestagswahlen gewonnen hat. Und dann sage ich, was sich 2-3 Jahre später dann verändert hat in unserem Land.
Zweite Möglichkeit wäre Öffentlichkeitsarbeit für das Büro der Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz.
Ich habe in Chemnitz ein Volontariat gemacht bei einer Tageszeitung, bei der Freien Presse.
Okay.
So, eine Regionalzeitung. War da und habe dann da später auch als Politikredakteur gearbeitet und war dann relativ schnell zuständig für das Thema Rechtsextremismus. Mhm. Es ist sehr viel da passiert. Skinhead, Sächsische Schweiz, also in Sachsen. Und die hatten noch niemanden, der da freiwillig und regelmäßig berichten möchte. Ich fand das sehr interessant. Habe mich dafür für das Thema interessiert.
Hast du wirklich freiwillig, also freiwillig hört sich jetzt so blöd an, aber man ahnt ja, dass das kein leichtes Thema wird. Erst recht am Anfang von dem Berufsleben.
Ja, genau. Aber vielleicht auch deswegen, weil alles andere im Politikressort mich da ziemlich erschreckt hat oder eher gelangweilt hat. Es ist einmal Kommentar zum Schächtverbot, dann wieder wie so ein Bundestagsabgeordneter freiwillig das Amt verlassen hat oder ja auch nicht. Es war so beliebig von der Themenauswahl, das hat nichts mit der Zeitung zu tun. Das ist einfach Regionaljournalismus, dass man für alles zuständig sein muss. Mhm. Es macht Spaß, es ist super vielseitig, aber irgendwo bei irgendeinem Thema, da wollte ich eben auch mal Experte sein bei der Zeitung und ich schreibe sehr gerne Reportagen, spreche sehr gerne mit Menschen, gehe gerne raus und schaue mir das an. Und da war das Thema Rechtsextremismus einfach politisch brisant und für mich hochinteressant. Und so kam es dann dazu. Ne? Also für mich damals auch, ich war da nicht der große Lokalpatriot jetzt für Sachsen, das war einfach Ausgangslage die. Ich war mit dem Abitur fertig, wusste, ich möchte studieren, wusste aber nicht was, wusste zugleich, ich will auch schreiben, will journalistisch tätig sein. Das habe ich von klein auf mit 12, 13 Jahren bei einer Lokalzeitung begonnen. Ja, und dann bewirbt man sich eben bei 10 Zeitungen und bei der Zeitung hat es dann geklappt. So ist die bittere Wahrheit. Aber ich habe es nicht bereut. Es war wirklich eine sehr lehrreiche Zeit mit wirklich tollen Kolleginnen und Kollegen.
Dritte Möglichkeit wäre Lehrauftrag an der Uni Tel Aviv. Thema Ursachen des Nahostkonflikts.
Oh, fantastisch.
Das ist eine umfangreichere Vorlesungsreihe oder Seminarreihe.
Ja. Aber das wäre der bequemste Job.
Weil
ich da alleine sitzen werde, da würde kein Mensch kommen. Dafür interessiert sich da keiner. Also wenn ich als Deutscher da sitze oder auch als Ausländer und sage, so, jetzt erkläre ich mal die ganzen Theorien, Auslöser und Ursachen des Nahostkonfliktes, dann dann machen die was Besseres. Da haben die was Besseres vor, weil wieso soll ich denen das jetzt erklären? Die erleben das ja alltäglich. Und ich merke da eine unheimliche Müdigkeit dem Thema gegenüber. Also, kleines Beispiel. Die ganzen Bücher, die ich bisher zum Nahostkonflikt geschrieben habe, die sind veröffentlicht, auch mal übersetzt ins Chinesische. Es gab auch was dann ins Russische, aber Hebräisch nicht. Arabisch ja, aber Ägypten hat einen anderen Zusammenhang damals gehabt. Aber in Palästina und Israel sind meine Nahostbücher überhaupt nicht präsent, wie so viele andere Nahostbücher auch.
Weil du Deutscher bist oder weil es die Müdigkeit des Themas
gibt? Die Müdigkeit des Themas. Okay. Also ich als Deutscher dort ist auch sehr interessant, aber hat nicht dazu geführt, zu dem, was man vielleicht so zuerst assoziieren würde. Mhm. Also hier, wie kann es sein, dass jemand...
Dass uns ein Deutscher unsere Geschichte erklärt.
Das Holocaust, genau. Nee, ja. Nee, deswegen wäre der Lesesaal leer.
Das heißt, wenn du dich für eins der drei entscheiden müsstest, also die Lesung aus Entlern bei einem AfD-Ortsverein, die Öffentlichkeitsarbeit für Büro der Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz oder der Lehrauftrag in Tel Aviv?
Auf jeden Fall der Ortsverein.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Martin Schäuble ist zu Gast, hat gerade den Roman Entland veröffentlicht und so beginnt der Prolog.
Verschwinde, ruft die junge Frau. Sie humpelt über Glassplitter. Sie stützt einen Mann. Trotz der Schnittwunde an ihrem Bein. Er ist nicht viel älter als sie. Er trägt eine Uniform und einen Gummiknüppel am Gürtel. Verschwinde endlich! Sie meint nicht den Wachmann an ihrer Seite. Der kann nicht alleine weg, der braucht einen Notarzt. Sie meint den anderen Mann. Blaulicht flackert von der Hauptstraße her. Sirenen heulen. 5, 6 Fahrzeuge bestimmt. Krankenwagen, hofft sie. Ein Mannschaftswagen der Polizei biegt um die Ecke. Der Mann mit dem Knüppel sackt in sich zusammen. Die junge Frau zieht ihn hoch. Hinter ihr brennen Tische, Stühle, Schränke, Bettwäsche, Kleider, Koffer und Papier, sehr viel Papier. Alles hat Feuer gefangen. Egal. Sie sind draußen, haben es geschafft.
Das Hörbuch dazu ist bei Oettinger Audio erschienen. Martin, wo sind wir da? In welcher Situation?
Ja, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, was ich sage.
Genau, jetzt darfst du nicht spoilern, weil es greift ja einer gewissen Szene im Buch vor.
In diesem Flüchtlingsheim, der Flüchtlingsunterkunft, da brennt es offenbar, da ist was sehr Schlimmes passiert. Und dann betet ja auch noch jemand, offenbar so wie es Muslime tun. Das wird am Ende des Prologs noch beschrieben, wie man sich immer wieder niederbeugt und betet. Und dann denkt man erstmal, okay, Anschlag, aber wieso jetzt ein... jemanden, der an Islam glaubt und ja, wie so ein Anschlag im Heim würde der doch gar nicht machen. Na, wer war es denn? Dann ist diese Frau. Wer ist diese Frau? Also,
ich antworte
mit vielen Fragen. Das mache ich jetzt aber nicht, um dich zu ärgern, sondern wirklich nur, um zu zeigen, ich will diese Verwirrung am Anfang haben, dass man sieht, was ist eigentlich jetzt alles möglich, dass man bei dieser Szene 2, 3 verschiedene Assoziationen hätte. Und interessant ist ja auch, wer welche hat. Mhm. Das sagt ja dann auch sehr viel über uns aus. Und damit will ich auch bewusst spielen am Anfang. Das soll man schon mal erahnen, dass diese Frau sicherlich später im Buch noch viel zu sagen hat. Und das ist dann auch so. Das ist im Buch die Fana, junge Frau aus Äthiopien, die zu uns geflüchtet ist. Aber mehr wird da auch nicht erahnt im Prolog.
Dann lass uns einmal in den Beginn des Buches reinhören. Der beginnt tatsächlich mit der Fana, die du gerade geschrieben hast. Und dann rollt sich das von da aus hier auf. Und dann gucken wir mal, wie weit wir was über einen Plot verraten können. Das hört sich so an.
Die Direktorin starrt an die Decke. Sie schließt die Augen, atmet hörbar ein und schüttelt langsam den Kopf. So habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie ist sauer. Und zwar richtig. Ich kenne die Direktorin der Schule gut. Ich habe an diesem Ort fast mein halbes Leben verbracht. Hier habe ich Lesen und Schreiben gelernt, Englisch und Deutsch. Vor 2 Stunden hat sie mich in ihr Büro gebeten. Vom Krankenhaus aus, wo ich arbeite, dauert das 1 Stunde. Addis Abeba, unsere Hauptstadt, ist riesig. Meine Kollegen dort haben ziemlich geflucht. Zu Recht, die brauchen im Krankenhaus gerade jede Hand. Wieso? Der Hunger ist wieder in Äthiopien. Die Menschen werden durch den Hunger geschwächt und mit der Schwäche kommen die Krankheiten. Wir wissen gar nicht mehr, wohin mit den Patienten. Ich hoffe, es ist etwas wirklich Wichtiges passiert in meiner alten Schule.
So, wir hören, wir sind in Äthiopien, Hauptstadt von Äthiopien, also Addis Abeba. Wir hören, sie arbeitet in einem Krankenhaus und sie wird zu ihrer ehemaligen Direktorin herzitiert. Weil, was passiert ist?
Naja, also Fana, die hat in einer Schule Deutsch gelernt, in einer äthiopischen Schule Deutsch gelernt Und die Direktorin hat gerade große Probleme. Da kommt eine deutsche Ärztin zu ihr ins Büro gestürmt und braucht dringend Hilfe. Sie braucht nämlich eine Übersetzerin, die zugleich auch im Krankenhaus übersetzen kann, also schon einiges aushält, weil das ist nicht irgendein Krankenhaus, in dem diese deutsche Ärztin arbeitet. Das ist ein Krankenhaus in der Afar-Region. Afar, das ist dann im Osten Äthiopiens, eine Region, in der auch jetzt aktuell sehr gehungert wird, sehr viel gehungert wird, die vom Klimawandel sehr stark betroffen ist. Also eine ganze Regenzeit fällt da aus. Und kurzum, diese deutsche ältere Ärztin, eine ältere Frau, die ist verzweifelt, die braucht Hilfe, weil sie auch mit dem Personal da nicht klarkommt. Es muss sehr viel schnell entschieden werden. Sie geht zur deutschen Schule. Die Direktorin dort wiederum, die weiß, da ist auch Fana. Fana, die war früher bei uns. Eine junge Frau, die ja auch jetzt im Krankenhaus arbeitet und die ja auch Ärztin werden möchte. Das heißt, da kann man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, die etwas aufgebrachte ältere deutsche Ärztin ist, versorgt und gleichzeitig haben wir Fana vielleicht auch einen Job beschafft. Und dann ist Fana da, einfach jung, dynamisch, die will was machen.
Die will was erreichen und auch verändern.
Verändern und sie möchte auch eins nicht, sie möchte eben nicht die nächste Person sein, die da verhungert. Also was dieses Buch zuspitzt, ist genau das, was jetzt in den Schlagzeilen, nicht Großthema ist, aber nicht, weil es nicht stattfindet, sonst weil es einfach nicht interessant genug
für unsere Medien ist. Ja.
Der Klimawandel hat wirklich dazu geführt, dass Länder wie Äthiopien riesige Probleme haben. Wenn da ein Ernteausfall mal komplett eintritt, dann ist die Hungerkatastrophe da und das merkt man dann auch in solchen Regionen und in solchen Krankenhäusern. Also nicht nur dort. Ich war jetzt nicht in Afar, aber ich war für die Recherchen in Addis Abeba im Krankenhaus, um einfach so in den Alltag reinzukommen, auch zu sehen, wie Fana da, meine Fana im Buch, wie die aufwächst, was die sieht und erlebt. Und auch da sah ich dann die Kinder, die Ausgehungerten, die von der Landbevölkerung abends, nachts mit den Bussen ins Krankenhaus gebracht werden, die dann aufgepäppelt werden. Und dann wieder raus aufs Land gefahren werden. Also ich war dem Hunger da sehr nah in einer Stadt, in der man eigentlich glaubte, spielt gar keine große Rolle mehr. Im Gegenteil.
Jetzt haben wir Fana, das ist eine Perspektive im Buch. Ja. Und dann gibt es am Anfang eine zweite Perspektive, die wird dann nochmal aufgespalten sozusagen. Am Anfang gibt es diese zweite Perspektive zwischen Anton und Noah. Mhm. Die spielt in Deutschland und das kriegt man relativ schnell mit, die sind Soldaten.
Genau, ja. Also das Buch soll ja, oder was ich damit machen wollte, war zu zeigen, was wäre denn, wenn all das, was im Parteiprogramm einer Partei wie der AfD steht, umgesetzt wird. Und auch das, was die Partei so von sich gibt bei Parteiveranstaltungen, war mir wichtig. Damit man so ungefähr die Atmosphäre erahnen kann, was auf uns zukommen würde. Wehrpflicht einführen, ganz klares Thema. Und dass die Bundeswehr auch zum Einsatz kommen soll bei der Grenzsicherung, ist auch von der AfD immer wieder so genannt worden. Und jetzt ist ja eine spannende Frage. Gut, so viel zur Theorie. Aber wie sieht es denn aus, wenn man 18 Jahre alt ist, frisch von der Schule kommt und jetzt schwer bewaffnet an der deutsch-polnischen Grenze, so ist es im Buch, beim zweiten Kapitel.
Genau, da lernen wir die beiden kennen.
Ja. Genau, und die werden auf einmal damit konfrontiert, wie es denn ist, wenn dann Flüchtlinge kommen und wenn dann auf einmal ein Schießbefehl erteilt wird, was ja auch immer wieder in AfD-Kreisen heiß diskutiert wurde.
Dann haben wir sozusagen, okay, diese beiden Perspektiven, die einen spielen sich in einem Deutschland ab, wo die nationale Alternative die Wahlen gewonnen hat und die Regierung stellt. Dann haben wir Fana. Und wie führst du das im Buch zusammen? Also wo ist der Berührungspunkt?
Also der Berührungspunkt, den habe ich bewusst etwas weiter nach hinten gedreht. Weil
der ist so bei, ich würde so sagen, Beginn des letzten Drittels kommt diese erste wirkliche Begegnung. Man ahnt dann irgendwann, worauf es hinausläuft, aber so.
Genau, also ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, dass jetzt eine ganz romantische Geschichte daraus wird. Er lernt irgendwie Fana kennen. Sie ist einer der Flüchtlingsfrauen im Wald und sie verlieben sich und er versucht, sie durchzubringen, zu verstecken.
Ja, aber das ist
es
aber nicht.
Das ist es nicht, nein, aber ich wollte nur mal sagen.
Genau, wäre auch gegangen.
Wie es möglich gewesen wäre. Aber nee, deswegen kommt zu spät. Ich will erst, dass man ganz tief in Antons Welt eintaucht. Ich bleibe mit den Lesern längere Zeit auch in Äthiopien und dann gehen wir gemeinsam auf die Flucht mit Fana, aus Fanas Perspektive.
Weil die sich entscheidet, sozusagen als Flüchtling nach Deutschland zu kommen, um da möglicherweise auch zu studieren.
Genau.
Sie und entscheidet dann aber als Eritrea zu gehen, weil das erfolgversprechend erscheint.
So ist es. Bewusst auch so jetzt, ich wollte jetzt nicht dieses Gut-Böse-Schema so einfach haben. Da hätte ich mir ein anderes Land ausgesucht. Mhm. Syrien wäre viel einfacher gewesen. Aber bei Äthiopien ist es nun mal so, da flieht man vorrangig nicht vor der politischen Situation, auch wenn es da nicht gerade demokratisch zugeht, sondern man flieht, weil man einfach nicht verhungern möchte, weil man eine Zukunftsperspektive braucht, weil man wirtschaftlich auch überleben möchte. Oder mit Fanas Worten, man will ja auch ein eigenes Leben führen und die Chance haben, so wie die Leute, die man im Fernsehen immer in schönen Hollywood-Serien sieht, die sich schaut, auch ein eigenes, echtes Leben führen zu dürfen. So, mit dieser Vorstellung geht sie los und macht sich auf die Reise nach Deutschland. Du hast ja gefragt, wo die sich kennenlernen.
Genau.
Es gibt bei der Flucht auch mehrere Situationen, da merkt man, aha, offenbar ist der Anton auch auf der Flucht. Ja, wovor denn? Desertiert er oder was ist da los? Nein, er bekommt einen Auftrag von der neuen nationalen Alternative. Und zwar soll er eingeschleust werden in ein Flüchtlingsheim. Als Ukrainer, mit einer ukrainischen Identität. Er spricht Russisch, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Aber mehr erfährt man als Leser auch erstmal nicht. Und er selbst weiß auch gar nicht, wieso. Er ist erstmal stolz, dass er der Auserwählte ist, weil er ist ja immer vorne mit dabei. Das muss man vielleicht dazu sagen. Es gibt ja auch bei der Bundeswehr in Entland oder im Buch Entland immer wieder Personen, die das nicht wollen, die raus wollen. Und denen gefällt das eben nicht. Sein bester Freund Noah zum Beispiel. Mhm. Aber doch, Anton ist ein glühender Verfechter dieser nationalen Alternative. Der möchte ja auch vorne mitmachen. Der findet das toll.
Nein, der ist erstmal stolz darauf, dass er diesen Auftrag bekommt, auch wenn er den erstmal nicht begreift.
Ja, ja, er begreift das nicht, aber einfach die Chance, nee, Chance ist es nicht. Einfach nur mal zu begreifen, dass da jemand ist, der ihm vertraut, der ihm Verantwortung gibt, Führungsaufgaben übergibt, das macht ihn erstmal empfänglich dafür. So, kurzum, Fana landet in einem Flüchtlingsheim. Es ist das letzte Flüchtlingsheim in Deutschland, weil die nationale Alternative hat das oder möchte das Grundrecht auf Asyl abschaffen. Und deswegen arbeiten die auch gerade hin, schon mal Fakten zu schaffen und alle Flüchtlinge gemeinsam in ein großes Heim zu führen oder abzuführen oder zu deportieren, je nach Wortwahl. Und da ist er dann auch Anton mit seinem geheimen Auftrag, der so geheim ist, dass er ihm selbst erst im Laufe der Zeit im Heim mitgeteilt wird.
Und dann muss er irgendwann eine relativ dramatische persönliche Entscheidung halt treffen.
Ja, genau, also dramatisch. Ich schaue selbst mal kurz ins Buch, da steht das ja immer so ganz nett.
Im Klappentext, ja.
Genau, für eine nationale Ideologie oder für seine Freunde und ein freies Leben.
Dann gucken wir gleich mal ein bisschen drauf. Martin Schäuble hat das Buch Entland geschrieben. Es gibt so ein paar Stellen im Buch, in denen du auch das Bild zeichnest, was du glaubst, dass Deutschland wäre, wenn eine Partei wie die AfD eben die Regierung stellen würde. Und da gucken wir dann nochmal drauf, was das denn für ein Deutschland wäre und warum du genau das auch so gezeichnet hast.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Du hast den Roman Entland gerade veröffentlicht. Und es gibt ein paar Stellen im Buch, die ich mir tatsächlich markiert habe, weil ich finde, glaube ich zumindest, dass da so ein bisschen dieses Bild von Deutschland deutlich wird, von dem, dass du eben auch zeichnest, wenn eine Partei, die ähnlich der AfD ist, die Regierung stellen würde. Also, da gibt es so Formulierungen, das sagt Fahner, glaube ich, im ersten Kapitel sofort, oder die andere Ärztin sagt das, glaube ich, im Krankenhaus. In Deutschland sind unsere Augen zu betoniert. Oder dann schreibst du später in dem Kapitel, wenn die Soldaten diese Grenzkontrollen machen, beschreibst du die Flüchtlinge und du nennst sie zum Beispiel nicht Flüchtlinge, sondern Invasoren oder sogar Billiginvasoren.
Ja, und dieses Vokabular, gerade der Invasoren, das ist mir auch wirklich auf den Marktplätzen begegnet.
Ernsthaft? Das ist ja nichts, was du dir jetzt gesagt hast. Nee. Ah, das ist der Begriff, der ist...
Vielleicht wäre ich sehr kreativ gewesen. Da war ich eher der Sachbuchautor. Die meisten Zitate aus dem Buch, die habe ich so auf Veranstaltungen der AfD auch gehört. Das Vokabular aus dem Parteiprogramm wird teilweise direkt zitiert. Und vermutlich immer bei den Stellen, bei denen du es am unglaublichsten findest.
Bist du extra zur AfD-Veranstaltung jetzt auch nochmal für die Recherche des Buches gegangen? Oder war das was du in der Vergangenheit aufgrund deines Jobs gemacht hast und das auch parat hattest?
Nee, die AfD war für mich wirklich wichtig und interessant, weil ich hatte damals zum Zeitpunkt des Schreibens...
Wann hast du geschrieben?
Das war vor... abgedreht sozusagen, wurde noch dieses Jahr. Ich habe noch Anfang des Jahres geschrieben und Recherche war auch letztes Jahr und das Jahr davor. Und es war Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern. Den habe ich mir sehr genau angeschaut. Da war ich in den Dörfern unterwegs von Gauland, Höcke, Petri und Co. Aber viel interessanter natürlich dann die zweite und dritte Reihe der Sprechenden, die dann irgendwelche Listenplätze bekommen. Und da hört man dann das Vokabular, das einen auch wirklich aufhorchen lässt. Höcke sowieso auch. Aber er ist nicht der Einzige, der da, also würde der von der Partei ausgeschlossen werden, wäre aber wirklich gar nichts gelöst. die Gedanken bleiben trotzdem noch bleiben drin. Das heißt, das Vokabular und auch die viele der Zitate sind mir dann in Gesprächen begegnet.
Haben die mit dir gesprochen?
Ja, also das heißt, ich bin nie auf so einer Veranstaltung mit einem Aufkleberjournalist oder ich habe mich auch nicht als Journalist angemeldet. Das waren für mich wirklich, ja, undercover möchte ich es nicht sagen, aber ich wollte Beobachter sein, der frei beobachten kann.
Und willst es dann auch real sehen?
Und es gab mehr als einmal Vorfälle, dass auch Journalisten angefeindet werden oder beschimpft werden. Und ich möchte zuhören, ohne dass mit mir zensiert gesprochen wird. Das fand ich ganz wichtig, vor allem wenn man dann merkt, da ist gar keine Kamera im Raum. Und das merken die Redner ja auch, dass sie jetzt nur für ihre Mitglieder reden und nicht noch in ein Mikrofon, was vielleicht später gegen sie verwendet wird. Das war für mich wirklich sehr wertvoll bei den Recherchen. Sicherheit natürlich auch, ehrlich gesagt.
Hast du dich irgendwie abgesichert?
Nee.
Nur dadurch, also die Anonymität oder die nicht transparente Rolle macht ein bisschen sicherer.
Genau, also das Investigative dahinter, dass man einfach recherchiert und das nicht eben gleich sagt, das ist eine gute Absicherung, aber es hat es für mich auch authentischer gemacht. Ich habe da ja keinen ausgetrickst. Also es taucht niemand namentlich auf. Es kann niemand zurückverfolgen, wer da was gerade gesagt hat oder sowas. Es war wirklich, das Reinhören war mir wichtig, das authentische
um
Reinhören.
Um Gefühl dafür zu kriegen.
Gefühl, aber auch ehrlich gesagt, um die Sache ernst zu nehmen. Also ich will ja jetzt nicht allen AfDlern einen Spiegel vorhalten, sondern es geht mir darum zu sagen, na, wir hören mal rein, wie reden die denn, was denken die denn und wie wirkt das denn? Also gerade aktuell, ich habe jetzt nur Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern genannt. Ist ein bisschen unfair. Baden-Württemberg sitzt die AfD ja auch im Landtag. Und die hat ja auch ein zweistelliges Prozentergebnis gehabt bei den Landtagswahlen. Und gut, interne Streitereien und so weiter und so fort. Das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber was sie da von sich geben, das ist auch nicht viel anders als das, was ich da im Nordosten gehört habe.
Gibt's für dich Ereignisse, die während der Recherche passiert sind, die so ein bisschen rausragen? Also klar, AfD-Veranstaltungen hast du besucht. Gibt es sonst noch?
Ja, es waren immer die Begegnungen mit den potenziellen Wählern. Weil da wollte ich vor allem genau hinhören. Wieso wählt ihr denn jetzt gerade diese Partei? Wieso wollt ihr die Partei wählen? Und mein Lieblingsbeispiel ist der Lehrer. Es waren einige Lehrer da, Mecklenburg-Vorpommern, der dann auch so gesagt hat, was seine Gründe sind und diese Bedrohung eher, mehr Flüchtlinge und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihn mal auf ein Thema angesprochen, was eigentlich genau sein Thema ist, dass die AfD ja auch die Schulpflicht abschaffen möchte. Und da hat er mich mit großen Augen angeschaut, als würde ich ihm gerade irgendeinen Karlauer erzählen. Und dann meinte ich, nee, das ist wirklich so. Und ich habe ihm später das auch zugeschickt, hat er nachgelesen und konnte quasi sehen, dass es stimmt. Da passieren Dinge so. Da wundert man sich erstmal, und zwar gehörig. Klimawandel ist auch sowas. Mhm. Dass es heutzutage eine Partei gibt, die im Landtag, Baden-Württemberg, habe ich das mehr als einmal erlebt, Landtagsabgeordnete einer Partei gewählt, die sagen, Klimawandel hat nichts mit uns Menschen zu tun. Ich habe noch diesen unheimlich erregten Abgeordneten vor mir, der in den Raum schrie, das ist ein Irrweg, ein Irrweg. Da dachte ich, das kann doch nicht sein, das 21. Jahrhundert. Und jetzt soll all das, was wir da sehen, nichts mit uns und unserem Handeln zu tun haben. Das ist so gestrig, so verlogen und gefährlich. Das hat mich wütend gemacht. Das merkst du ja auch, wenn ich jetzt davon erzähle. Ja, ne? Es ist so. Und da reicht es mir, das einfach mal vorzustellen. Diese Klimawandeldebatte gibt es ja auch bei Endlern im Buch dann immer wieder, dass man mal so durchspielt. Naja, wie kommt man auf solche Ideen? Was wäre denn dann, wenn man daran nicht mehr glaubt?
Ist das auch für dich ein bisschen das Ziel, zu sagen, es soll als Roman, keine Ahnung, eine Debatte anstoßen, begleiten, mitgestalten?
Ich wäre froh, ja, wenn es so wäre, wenn man einfach einlädt. Ein Roman ist immer eine Möglichkeit, finde ich, für mich persönlich auch, mich dem Thema zu nähern. Ich habe Protagonisten, mit denen kann ich mich identifizieren oder auch nicht, aber ich lerne einfach auch sehr viel. Ist natürlich ein schmaler Grat, weil eigentlich will ich ja auch die erreichen, die eben ja eher dieses rechtspopulistische Ansprechen finden. Die würden das Buch eher nicht suchen. Das ist das Grundproblem immer bei Büchern. Deswegen sage ich nicht, ich möchte jetzt nicht einen pädagogischen Zeigefinger zeigen. Mach das nicht, tu das nicht. Und nee, ich glaube, ich will einfach eine Atmosphäre vorstellen und lade alle ein, mal sich das anzuhören und zu sehen, ob, naja, ist es so ein Land, in dem wir leben wollten oder nicht.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Martin Schäuble ist zu Gast. Martin, jetzt ist das zwar dein zweiter Roman, aber ja nicht dein zweites Buch. Du hast mehrere Sachbücher auch geschrieben. Du hast Black Box Jihad geschrieben. Auch jetzt gerade relativ aktuell, wenn man sich den Fall des jungen Mädchens anguckt, was jetzt gerade wohl beim IS in Gefangenschaft ist. Du warst zu Fuß durch Israel und Palästina unterwegs, hast jetzt diesen Roman geschrieben. Warum immer wieder also nicht als Vorwurf gemeint, aber weil ich es mir emotional anstrengend vorstelle, warum diese sehr schweren Themen?
Grundsätzlich interessiert mich einfach auch, wie sich Lebenswege radikalisieren können. Also das ist, und vor allem von jungen Menschen, also was passiert da, wenn man jung ist, was erlebt man alles, was muss man alles aushalten und was muss passieren, damit man da wirklich, ausbricht? Kann man auch anders, aber dass man da vielleicht eher abstürzt. Und bei Blackbox Dschihad, das ist ja so eine Doppelbiografie, da geht es um zwei Dschihadisten, Palästinenser und ein Deutscher. Beide gibt es wirklich, beide Fälle. Der Palästinenser hat sich in die Luft gesprengt, mehrere Menschen in den Tod gerissen in Israel und der Deutsche wollte einen Anschlag verüben mit mehreren Todesopfern, wurde aber vorab von den deutschen Sicherheitsbehörden gefasst. Der Palästinenser, da war ganz klar, so war das, was ich immer wieder hörte, naja, was der erlebt und Nahostkonflikt und da machen die Menschen noch ganz andere Sachen so. Beim Deutschen war es viel schwieriger. Ein deutscher Mittelschichtler auch noch, also Papa bei der Bank, Mama Erzieherin, wieso stürzt er da ab? Was macht das aus ihm? Und es hat mich wirklich interessiert, ich wollte es wissen und ich wusste, ich bekomme nur Antworten, wenn ich recherchiere und da bin. Deswegen war ich lange in Palästina und auch sehr lange im Saarland, weil es war ein Saarländer. Das heißt, ich war wirklich im Saarland monatelang und habe wie so ein Staubsaugervertreter an den Türen geklingelt und versucht, Vertrauen zu gewinnen zu den Menschen, die Daniel S., so heißt er auch, in Wirklichkeit kannten, die mir so ein bisschen erklären können, was es da in seinem Leben gab.
Hast du irgendwann die Feststellung gemacht, dass wenn du offen und ehrlich auftrittst und sagst, du willst begreifen, du willst verstehen, deswegen bist du da, dass sich die Menschen dann irgendwann auch öffnen?
Bis zum gewissen Punkt, ja. Das Problem war bei dem Saarländer, dass die Bild-Zeitung mitunter zuerst da war und da habe ich nur verbrannte Erde gehabt. Das war wirklich schwer, da noch Vertrauen zu gewinnen, weil die ja auch gerne mal verdeckt arbeiten. Und man nicht unbedingt weiß, wer dann wirklich vor der Tür steht und sich da nur ausgibt als jemand anders. Das heißt, es war schwer. Ich kam ran, ich kam an die beste Freundin, Klassenkameraden, Freundeskreis, Verwandte, aber an die Eltern bis zum Ende nicht. Also die Eltern des Saarländers, die haben sich mir bis zum Ende, trotz mehrerer Briefe, obwohl ich in die Nachbarwohnung gezogen bin, einfach nur, weil ich nah dran sein wollte, um einfach auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die im Umfeld lebten, die haben sich mir komplett verweigert.
Was man ja auch dann akzeptieren muss.
Total, ich verstehe das. Also ich wäre auch froh, wenn ich Daniel gewesen wäre und wenn meine Eltern nicht wollten, wenn ich Daniel gewesen wäre, hätte ich auch nie im Leben einen Brief beantwortet, den da ein Buchautor an mich schreibt. Ich habe ihm mehrere Briefe in die Haft geschrieben und er hat sich nie zu Wort gemeldet. Über seinen Anwalt hat er mir mitteilen lassen, dass er versteht, dass es ein Buch zu seinem Leben gibt, aber er möchte es nicht lesen. Und das ging immer weiter und weiter und weiter, bis ich dann irgendwann erfahren hatte, das Buch erschien. Er hat sich nicht gemeldet, da habe ich erfahren, dass er es doch gelesen hat. Das war für mich sehr gut. Und dann gab es eine Lesung im Saarland, auch noch eine Veranstaltung der Polizei, aber eine öffentliche Veranstaltung. Da habe ich dann auf einmal in der letzten Reihe ihn sitzen sehen. Und da saß er eben in der letzten Reihe als Zuhörer. Und als alle gingen, blieb er sitzen am Ende der Veranstaltung von Blackbox und dann wusste ich, okay, jetzt...
jetzt könnt ihr reden.
Jetzt können wir reden. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war für mich wirklich eine ganz wichtige Erfahrung. Ich hoffe für ihn auch, dass er mal den Menschen kennenlernt, der über sein Leben so viel geschrieben hat und ich mal über ihn, was er noch erfahren konnte, wie es ihm damit ging.
Hat sich das für dich nochmal verändert, das Bild, dass du sagst, keine Ahnung, in der Neuauflage müsste ich eigentlich ein bisschen redaktionell eingreifen, weil ich durch das Gespräch Dinge anders oder besser verstanden habe?
Nee, also ich glaube, was die Erkenntnis, die am Ende des Schreibens, der Recherche war, die wurde da bestätigt und das ist eben die, es ist kein Monster, es ist ein Mensch. Und das ist eine sehr brutale Antwort, so banal sie klingt, das macht nämlich alles so sehr schwierig für uns. Und das ist aber auch so wichtig daran. Und das war so das, was ich auch im Buch zeigen wollte. Dieses genaue Raufschauen auf die Biografien. Es geht nicht darum, Verständnis zu haben, aber es verstehen zu können. Na, wieso denn?
Ja, aufzuzeigen, wie es passiert ist.
Die Biografie erforschen, welche Brüche gab es, was hat er erlebt. Und das war wirklich so dieser Effekt, der sich da bestätigt hat am Ende. Ja? Jetzt sitzt er da und wir kommen ins Gespräch. Wir reden über das, was ihm zugestoßen ist, Er hat ja auch vieles erlebt, ne? Klar.
War er sauer auf dich?
Nee. Sauer nicht. Vielleicht war er das mal, aber es ist lange, einige Jahre Haft dazwischen. Mhm. Zwischen meinen Anfragen und auch dem Erscheinen des Buches Er war, glaube ich, neugierig zu wissen,
was bist du?
Was ist das für einer, der sich so mit dem Thema beschäftigt? Und dass es kein Bestseller-Thema ist, wusste er auch. Also wieso habe ich mich da so reingehängt und wollte das so genau wissen? Vielleicht eine Chance, die ich da hatte, das geht bei manchen Recherchen wirklich so, das war damals auch noch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Mhm. Ich habe eine Doktorarbeit zum Thema gemacht. Da spielt auch seine Biografie die große Rolle. Das heißt, da habe ich wirklich versucht, so wissenschaftlich, analytisch wie möglich ranzugehen. Und das fand er natürlich auch interessant. Das heißt, ich glaube, böse war er nicht. Er war vielleicht danach nicht mehr so verwundert. Er hat ein bisschen mehr verstanden, wieso jemand sich sein Leben so genau anschauen möchte. Weil eigentlich war die Aufmerksamkeit ja weg. Im Prozess ging es darum, was er machen wollte, wie viele Todesopfer es gegeben hätte, wie viel Kilogramm Sprengstoff zu wie vielen Opfern geführt hätten. Das war eine ziemliche Einmal-Eins-Rechnerei. Alles wichtig für den Prozess, ganz klar. Aber um Menschen zu verstehen, hat das eben nicht ausgereicht.
Ja, nicht, ist nicht Biografiearbeit. Holst du dir irgendwo mal Ausgleich von diesen Themen? Also es ist ja egal, ob jetzt Israel, Palästina, der Dschihad, jetzt das. Also gibt es für dich was, wo du Ausgleich für dich irgendwie mal organisieren kannst?
Klar, also es sind ja Nahosten zum Beispiel. Ist ja jetzt nur nicht nur eine Konfliktregion, es ist eine herrliche Reiseregion. Also durch das Jordanland, Palästina zu reisen.
Du hast da auch lange gelebt.
Ich habe da mehrere Jahre gelebt. Ist wunderschön, aber auch in Israel, die Nähe vom Toten Meer zum Roten Meer, zum Mittelmeer. Das ist einfach toll. Also es ist landschaftlich schön, es sind wahnsinnig interessante Menschen, die man kennenlernt auf beiden Seiten, muss ich immer wieder sagen. Und das verarbeite ich in anderen Büchern auch so ein bisschen, das Reiseliterarische eben, dass man auch wirklich schön da leben kann, auch Schönes erleben kann. Das kommt natürlich in den Schlagzeilen um den Tempelberg gerade zu kurz, aber es ist halt auch ein wichtiges Erkenntnis, dass man da wirklich auch positiv was erleben kann. Und das ist auf jeden Fall ein Ausgleich. Also Äthiopien war ich ja für die Recherche für Entland.
Wie lange warst du?
Da war ich ganz kurz, 10 Tage vielleicht da. Da ging es mir darum, auch nochmal. Ich habe sehr viel mit Äthiopiern zusammengearbeitet in Deutschland für die Recherche mit Menschen, die hierher flüchteten, die hier leben, die aber auch vielleicht in der zweiten Generation hier leben, deren Eltern aus Äthiopien oder Eritrea nach Deutschland gereist sind. Das heißt, da habe ich wirklich sehr viel schon mal vorrecherchieren können, sodass ich vor Ort wirklich mehr abgleichen wollte. Auch was ist jetzt wirklich so, was stimmen die Gefühle, die ich da, die Atmosphäre, die ich da erzeugen will, stimmt das? Dann wollte ich mir die Orte, über die ich schreibe, auch wirklich anschauen.
Mit Entland passiert jetzt was? Also außer, unabhängig davon, dass es jetzt erscheint. Also gehst du auf Lesereise?
Ja, ich gehe auf Lesereise. Es gibt die Überlegung auch, Theaterstück zu machen. Hörspiel ist ja jetzt, oder das Hörbuch. Audiobook, Hörbuch ist da. Also ich lasse mich überraschen, was kommt. Aber du hast ja vorher schon im Eingangsspiel erfahren, selbst vom AfD-Ortsverband strecke ich nicht zurück. Von dem her kann es ein durchaus interessantes Jahr werden.
Martin Schäuble hat gerade den Roman Entland veröffentlicht. Heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst und viel Spaß und viel Geduld und Aushalten bei dem, was an Reaktionen jetzt kommt.
Danke dir, danke für die Einladung.
Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Bis dann, ciao.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.